Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Der Geist der künstlichen Intelligenz ist längst aus der Flasche. Es stellt sich die Frage, wie wir die Kontrolle über diesen digitalen Zauberlehrling behalten. Wenn Sie wissen wollen, wie wir zwischen KI-Algorithmen unsere menschliche Intuition bewahren können und wie uns KI im Alltag helfen kann, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast Dirk von Gehlen, Leiter des Think Tank Institut der Süddeutschen Zeitung. Stellen wir uns eine Welle vor, eine riesige unaufhaltsame Wand aus Daten, die auf uns zurollt. Werden wir surfen oder untergehen? Diese Frage möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren. Herr von Gehlen, herzlich willkommen im NeoCast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie sind Co-Autor des Buches Wie KI dein Leben besser macht. Und damit haben wir eigentlich schon den Gegenpol zu der bedrohlichen Welle skizziert. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, nicht als Technik-Nerd-Thema, sondern als die Kraft, die unseren Alltag, unsere Jobs und eigentlich auch unser Selbstbild radikal umkrempeln kann oder umkrempelt. Aber natürlich möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Journalist, Autor und ein erfahrener Beobachter des digitalen Wandels. Als Direktor des Think Tank am Institut der Süddeutschen Zeitung befassen Sie sich intensiv mit der digitalen Transformation von Kultur, Gesellschaft und Unternehmen. Und eigentlich habe ich Sie da auch kennengelernt auf der Leipziger Buchmesse, wo die Süddeutsche Zeitung vertreten war und Sie da zwei Tage lang sehr intensiv das moderiert haben zu der Thematik, fand ich sehr spannend. Ja. Aber Sie sind schon länger damit beschäftigt, seit 2007, wenn ich es richtig gesehen habe, teilen Sie Ihre Analysen zur Netzkultur in einem Blog und Newsletter und Sie haben auch zahlreiche Fachbücher veröffentlicht. Aber das Spannende fand ich dabei in der Vorbereitung, dass Sie diesen Bereich KI auch zwischen Theorie und Praxis kombiniert haben. So haben Sie bereits relativ frühzeitig mit dem digitalen Avatar, dem Chat-DVG, experimentiert. Aber ich kann garantieren, ja, da sitzt der Dirk von Gehlen mir gegenüber, ist nicht Ihr Avatar, genau. Und und Sie haben sich damit eigentlich intensiv beschäftigt, wie die KI unsere wie wir eigentlich in den Zeiten von KI auch unsere Aufmerksamkeit bewahren können. Und was mich auch an dem Buch sozusagen so positiv beeindruckt hat, war, dass Sie eigentlich sehr einen Zukunftsmut ausstrahlen, sehr pragmatisch sagen, ja, damit kommen wir klar. Soweit also aus meiner Sicht eine ganz kurze Vorstellung. Habe ich noch was vergessen, was für Sie besonders wichtig ist?
Absolut, sehr gute Vorstellung. Und damit beantwortet sich so schon auch Ihre Einstiegsfrage. Ich bin hier, um über Surfen
zu surfen, sprechen,
nicht über Rollen von der Welle. Okay. Und das Surfen ist ja auch eine Fähigkeit, wo man vielleicht auch mal loslassen muss und Kontrollverlust spürt. Ja, also darüber würde ich gerne reden, genau.
Perfekt. Ich starte den Podcast immer mit so einem kleinen, nochmal den meinen Gast ein bisschen besser kennenzulernen. So frage ich nach einem persönlichen Erlebnis, so aus der beruflichen, persönlichen Laufbahn, was Sie irgendwie besonders geprägt hat. Haben Sie da auch eins?
Ich bin, ich habe zwei kleine, das eine haben Sie gerade schon angedeutet, da werden wir gleich bestimmt noch länger drüber reden. Es war nämlich ein entscheidender Wendepunkt, als ich mit ChatDVG zusammengekommen bin. Ich bin aber reingeboren in eine Welt des Medienwandels. Also ich habe 2002 schon miterlebt, wie mein damaliger Printarbeitgeber, das gedruckte Jetzt-Magazin, eingestellt wurde. Und ich noch weitermachen konnte auf der digitalen Kostenstelle, wie man das sozusagen in der internen Abrechnung sagen würde. Und ich habe dadurch das Internet kennen und lieben gelernt. Also am Anfang hat es mir erstmal meinen Job gerettet, aber ich habe gemerkt, dass das ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein Geschenk für meine Generation ist, dass wir diese digitale Vernetzung haben. In der allgemeinen Wahrnehmung sehen wir das eher als Problem. Ich glaube aber, dass da etwas drinsteckt, was spätestens die übernächste Generation noch sehr viel mehr wertschätzen wird, dass wir uns nämlich austauschen können, dass wir beide jetzt so miteinander im Austausch sind. All diese Dinge der digitalen Vernetzung, die mag ich sehr und die versuche ich auch zum Positiven zu gestalten. Und das ist sozusagen einerseits im Jahr 2002 begründet, weil damals war diese Einstellung des Print-Jetzt-Magazins. Und dann hatte ich so einen KI-Wendepunkt, Sie haben das gerade schon angedeutet, mit ChatDVG, wo ich das erste Mal mit einer Maschine im Austausch war, Alle, die schon mal mit einem Sprachmodell gesprochen haben oder getippt haben, kennen das. Dieses Modell war aber aus meinen Texten gefüttert. Also alles, was ich in den letzten fast 20 Jahren geschrieben hatte, war da reingeflossen. Das kann man heute selber bauen mit Customized GPTs. Aber das war für mich eine totale Besonderheit. Und es gibt einen Moment, das beschreibe ich auch in dem Buch, wo wir das ausprobiert haben in der Süddeutschen Zeitung. Und da saßen so 15 Kollegen von mir zusammen. Und wir haben mit diesem Chat-DVG gesprochen. Und dann hat ein Kollege gesagt, frag ihn doch mal, also den Avatar, frag den Avatar doch mal, ob er glaubt, dass er immer recht hat. Und dann hat dieser Avatar gesagt, selbstverständlich glaube ich, dass ich immer recht habe. Ich bin Dirk von Gehlen, Experte für Digitalisierung. Ich kenne mich wahnsinnig gut aus. Aber Spaß beiseite. Man sollte immer die Perspektive wechseln können. Und das fand ich so gut, dass es mich wiederum sehr erschüttert hat, weil ich aufgewachsen bin mit der Wahrheit oder Gewissheit, dass Maschinen das nicht können. Ironisch sein, Texte produzieren, dass das sozusagen unser menschliches Schaffensgebiet ist. Und ich glaube, wir sehen das gerade gesellschaftlich, dass Maschinen doch was können, was wir sozusagen für spezifisch menschlich gehalten haben. Und das hat mich auf eine interessante Art und Weise herausgefordert in meinem beruflichen Selbstbild. Insofern ist das, glaube ich, ein zentraler Punkt.
Ja, das ist ja die Balance, die sich die ganze Zeit durchzieht, sozusagen diese Balance zwischen, was macht den Menschen aus, was ist menschlich und was ist sozusagen künstlich dabei. Aber lass uns mal starten mit der Ohnmacht, also erstmal mit der pessimistischen Perspektive. Sie haben Ohnmacht und den Zauberlehrling ins Spiel gebracht und haben gesagt, dass wir oft in einer gewissen Passivität vor der KI stehen, wie vor dieser bedrohlichen Welle. Und das fühlt sich an, als hätte irgendwie der Zauberlehrling die Kontrolle über den Besen verloren. Aber eigentlich ist ja die entscheidende Frage nicht, was technisch möglich ist aus meiner Sicht, sondern was brauche ich in meinem Leben eigentlich? Also wie finden wir diesen Fokus wieder, wenn die KI uns alles abnehmen kann? Muss ja nicht alles abnehmen. Und wie finde ich da diesen Fokus, wo ist sie sinnvoll?
Ich leite das mal aus meiner eigenen Perspektive her. Ich habe festgestellt, dass die KI eine wahnsinnig gute Ergebnismaschine ist. Also die Ergebnisse produzieren kann, Texte, Bilder, abgeschlossene Werke. Was die KI nicht kann, ist den Weg dahin, den Prozess. Und ich versuche das immer mit dem Puzzlespiel zu illustrieren. Ja. Wer gerne ein Puzzle legt, der wird keine Freude an der KI haben, weil die KI würde sagen, gib mir alle Teile, ich mach's dir schnell fertig. Und dann ist es sozusagen innerhalb von wenigen Minuten liegt das Puzzle da. Menschen, die das aber gerne machen, die wollen ja gerade den Weg, die Kontemplation, die Dauer, den Prozess. Und mich hat die Beschäftigung mit KI dazu geführt, den Prozess sehr viel wertvoller zu nehmen als das Produkt. Und da erkenne ich einen entscheidenden Faktor in dem, was für uns als Menschen definitorisch sein könnte, dass wir miteinander gar nicht nur ankommen wollen, sondern auf Reise sind und dass diese Reise vielleicht der Wert ist als menschliche Besonderheit und dass eine KI uns sozusagen an die Destination bringt, aber diese Reise nicht nachvollziehbar machen kann. Und das ist für mich das ist gar nicht so sehr die Frage, was will ich von der Technik oder was sollte sie mir abnehmen, sondern zu erkennen, worin der Weg, der Wert liegt, dass es manchmal anstrengend sein muss, sich von A nach B zu bewegen und das gar nicht so sehr darauf ankommt, bei B anzukommen, sondern in Bewegung zu sein. Wenn man es pathetisch sagen will, kann man sagen, der Weg ist das Ziel.
Ja. Aber wenn die KI uns so viel anbietet, also wenn dieser Geist aus der Flasche ist, dann wird es ja immer schwerer, diese sozusagen bedürfnisorientierte Nutzung in den Mittelpunkt zu stellen. Und werden wir dann nicht irgendwann auch mal passiv? Also sozusagen, oder besteht die Gefahr, dass man da passiv wird und sagt, ja, der Weg interessiert mich nicht mehr, macht das Puzzle fertig?
Absolut. Und diese Gefahr sehen wir ja, wenn ich jetzt die Wegmetapher weiterführe, bei allen Verkehrsmitteln zum Beispiel. Also das ist natürlich, wir waren alle viel fitter und sportlicher und vielleicht sogar gesünder, als es keine technischen Hilfsmittel gab, mit denen wir uns bewegt haben. Da ist halt dann die Frage, und das ist eine schöne Meta-Perspektive, wie verwenden wir Instrumente? Weil die Nutzung von Instrumenten ist auch ein Ausdruck von menschlicher Intelligenz. Also kann ich mit einem Hammer ein Stück Kuchen zerschneiden oder einen Nagel in die Wand schlagen? Das richtig anzuwenden, ist eine Form von Intelligenz. Und da, glaube ich, steckt eine ganz große Herausforderung, dass wir dieses neue Instrument künstliche Intelligenz so benutzen, dass es nicht uns schadet, also dass wir nicht das Denken verlernen, dass wir nicht den vielleicht komplizierten Umweg verlernen, sondern dass wir interessiert und offen bleiben und das Instrument gut verwenden. Ich glaube, da brauchen wir sehr, sehr viel Medienkompetenz, die wir erstens uns selber, aber auch den kommenden Generationen beibringen müssen.
Und ich glaube, da sind wir schon wieder bei Dobby, wie Sie es geschrieben haben, im Falle der Effizienz. Also Sie haben ja vorgeschlagen, jeder sollte seinen eigenen Hauself haben, so wie Dobby aus Harry Potter, der uns die sozusagen die unliebsamen Aufgaben abnimmt. Das klingt erstmal nach einer gewissen Entspannung. Aber eigentlich stellt sich doch die Frage, führt es wirklich zu mehr Ruhe oder nutzen wir die gewonnene Zeit, um noch effizienter zu werden und noch mehr in den Tag reinzupressen?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil ich glaube, die Ruhe entsteht nicht außerhalb, sondern die Ruhe entsteht innerhalb von uns selber. Und wenn wir sozusagen mit dem neuen Instrument uns zwar schneller bewegen, aber weitere Distanzen bewältigen wollen, dann entsteht da auch keine Ruhe. Also die Frage ist, aus welcher gelassenen Perspektive benutzen wir das Instrument? Und deswegen haben der Franz Himsel und ich dieses Buch geschrieben, weil wir festgestellt haben, dass die Beschäftigung mit KI ganz oft das Gegenteil von gelassen ist. Also entweder ist sie total begeistert und alle sagen, wir müssen und KI wird alles verändern und reißt das Klinikum ab, es muss alles mit KI neu gebaut werden. Oder auf der anderen Seite, es ist der Untergang und wir dürfen es gar nicht benutzen. Und eine gelassene Grundhaltung, also eine innere Ruhe zu haben, ist so ein bisschen, es gibt bei KI-Anwendungen diesen schönen Satz, garbage in, garbage out. Also den Müll, den man reintut, den kriegt man auch wieder zurück. Und man könnte psychologisch fast sagen, die Haltung, mit der man das Instrument verwendet, die kriegt man vielleicht auch zurück. Also wenn ich mit totaler Hektik in KI gehe, dann komme ich vielleicht auch mit totaler Hektik wieder da raus. Und wir haben halt versucht, ein bisschen eine Perspektive der Gelassenheit zu teilen.
Aber denken Sie, dass Leute, die sozusagen ihren Alltag sowieso nicht im Griff haben oder wenig effizient sind, dadurch wirklich besser oder werden oder nur noch abhängiger?
Wahrscheinlich werden sie, ich sehe das Problem durchaus, dass es das auch verstärken kann. Also dass Leute, die, keine Ahnung, sozusagen zu übermäßigen Arbeitsbelastungen neigen, dadurch natürlich das noch erhöhen können, weil sie eine vermeintliche Effizienz da drin sehen, indem sie sich noch mehr aufbürden. Diese Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade schon mal angedeutet, ich bin großer Verfechter von Medienkompetenztrainings, auch im Sinne des lebenslangen Lernens. Das ist eine wirklich fundamentale Veränderung, die wir gerade haben. Und ich glaube, dass wir damit lernen müssen, umzugehen. Lernen müssen, wie setzen wir das ein?
Wie finden wir
eine Balance? Ja. Und es gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, wenn wir über Social-Media-Verbote reden, sondern es gilt eigentlich auch für uns, die wir schon ein bisschen älter sind, dass wir selber lernen müssen, wie geht denn das eigentlich? Und das, da gibt es leider keine Vorbilder, sondern wir lernen das quasi, während wir gehen. Deswegen hilft es, das zu reflektieren, mit anderen darüber zu reden, sich Best Cases abzugucken, aber vor allem offen zu bleiben im Kopf für ein Veränderungspotenzial.
Ich glaube, dieses Offenbleiben ist ganz wichtig und ich muss mich immer daran erinnern, als ich Mitte 90er Jahre im Klinikum angefangen habe, habe ich meinen Chef damals gefragt, ich brauche eine E-Mail-Adresse. Und er hat mich angeguckt und gesagt, Herr Rüdiger, wozu brauchen Sie eine E-Mail-Adresse? Da gibt es doch nichts und Internetzugang, die Bibliothek ist um die Ecke, da haben sie alles da. Und so komme ich mir manchmal heutzutage vor, wenn ich frage, wir brauchen auf Arbeit irgendwie KI-Tools oder so, da kriege ich so ähnliche Antworten wie damals.
Wobei ich eine Sache wirklich bewundernswert finde an Ihrem Berufsstand, der anders ist als in Kunst und Kultur, dass Sie, weil Sie sich um die Patientinnen und Patienten kümmern, immer technologisch neuere Produkte benutzen. Also Sie würden niemals kommen und sagen, Herr von Gehen, ich habe hier das alte Skalpell, das habe ich schon in den 70er Jahren benutzt. Keine Sorge, damit werde ich Ihnen jetzt den Blinddarm entnehmen. Das wäre nicht ein Ausdruck von Qualität. Im Journalismus oder in der Medienwelt gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich schreibe auf meiner alten Schreibmaschine seit 20 Jahren, die das als Ausdruck von Qualität sehen, dass sie das schon immer so machen. Ich habe das Gefühl, dass da in der Medizin, ich bin kein Experte, ich schaue es von außen an, dass da ein bisschen mehr Innovationsgeist ist.
Okay, aufs bisschen können wir uns einigen. Also ich will Ihren Optimismus da nicht ganz so. Sicherlich ist es das Skalpell nicht nur aus den 70er Jahren. Aber, aber gute Traditionen sind auch ganz gut in der Medizin sehr geliebt. Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, in dem man das zusammenfassen kann, dass man zwar natürlich Traditionen erhält, aber trotzdem die Offenheit hat, das Neue anzuerkennen oder die Tradition ins Neue zu überführen. Also was sind Ideen, nehmen wir es jetzt in der Medienbranche, wie kann man die Idee einer freien Gesellschaft ins KI-Zeitalter übertragen? Ja, welche Rollen brauchen wir da? Welche Autoritäten? Wie definiert sich Autorität für journalistisches Sprechen? Auch da gibt es eine interessante Parallele zur Medizin. Sie kennen ja wahrscheinlich die Leute, die zu Ihnen ins Gespräch kommen, sind ja vorher schon von KI und Google so geschult, dass sie denen, habe ich irgendwo mal letztens gehört, früher war es so, dass der Mediziner eine Diagnose mitteilen musste. Heute ist es so, dass er eine Diagnose sozusagen ausreden muss, weil die Leute ja sich sozusagen selber in Anführungszeichen gebildet haben. Und das ist ja eine andere Form des Dialogs, die sie da führen müssen als vor 30 Jahren, oder?
Ja, das ist spannend. Ein Kollege hat gerade berichtet, dass Eltern irgendwie ganz gezielte Fragen zu der Impfung auf Aluminiumgehalt darauf hingewiesen haben und so weiter. Und der wusste nicht, woher das plötzlich kam. Und dann hat er ChatGPT gefragt und dann kam genau dieser Hinweis darauf. Also das hatten die Eltern schon da gehabt. War schon eindrucksvoll, ja. Sie haben schon auf Ihren Co-Autor hingewiesen, der Franz Himsel. Und der hat so ein schönes Bild geprägt, was ich schön fand. Das war, KI ist wie Kreativität auf Speed. Weil weil dadurch lästige handwerkliche Schritte einfach übersprungen werden können. Das fand ich so ein schönes Bild. Aber auf der anderen Seite dachte ich, ja, das ist gut. Das mag für Profis toll sein, die wirklich so manche Schritte überspringen können und so lästige Sachen sozusagen outsourcen können. Aber die wissen, was diese wichtigen Schritte sind. Wie sehen Sie das? Also ich sag mal, für Anfänger, die eigentlich haben wir gelernt, durch diese lästigen Zwischenschritte aufs Ergebnis zu kommen heutzutage. Wenn ich gleich die überspringen kann, wie sehen Sie das?
Ich würde da nochmal den Prozess hervorheben als besondere Leistung und den auch wertschätzen in der Selbstwahrnehmung, aber auch in der Diskussion mit anderen, dass man nicht nur das Ergebnis bewertet und sagt, das hast du geschafft, sondern die Frage, wie bist du da hingekommen, auch als wichtigen Bestandteil anerkennt. In der Medienproduktion, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie die Bio-Supermärkte angefangen haben, auch die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln zu zeigen, wo es nicht nur darum geht, dass man ein Ei hat, das von außen sieht ein konventionelles Ei sehr ähnlich aus wie ein Bio-Ei, aber das in der Produktion einen höheren Wert hat, in dem Entstehungsprozess. Und ich glaube, dass man das übertragen kann auf kreative Prozesse, dass es für manche Dinge gut ist, sie liegen zu lassen. Also darüber sprichwörtlich nochmal zu schlafen, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und da haben Sie, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt. Das ist, wenn man ohne KI aufgewachsen ist, vielleicht leichter nachzuvollziehen, als wenn man sozusagen die Abkürzung als Standard wahrgenommen hat. Ich bin aber ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Deswegen glaube ich schon, dass auch Menschen, die jetzt mit der KI-Abkürzung aufwachsen, Wege finden, wie sie sich geistig fit halten. Und darum geht's, glaube ich. Ich stelle mir das vor wie ein Muskel, dass wir diesen Muskel trainieren und der wird halt besser, wenn er sich anstrengen muss. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ein KI-Tools uns diese Anstrengung abnehmen. Und ich glaube, dass das irgendwann der Muskel dann spürt und zurückgeht. Und da müssen wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie ist der Fachbegriff, Sarkopenie, dass wir da sozusagen geistig dagegen wirken, dass es dass es keinen Muskelschwund gibt in unserem kreativen Muskel.
Das ist lustig. Davon gehen, ich bin eigentlich immer der optimistische Mensch und der so positiv. ich fühle mich jetzt so ein bisschen in die Kontrarolle gedrängt in der Diskussion, wo ich so ein bisschen skeptisch bin. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es für jeden selber sicherlich sehr notwendig ist, dieses Training zu haben. Aber in der heutigen Zeit ist ja viel auf Ergebnis getrimmt. Und viel, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt diesen Zeitungsartikel, um bei Ihrem Genre zu bleiben, wenn mir da drüber steht, der hat sich die Mühe gemacht, es selber zu recherchieren, ob ich darauf achte, so wie auf einem Biomarkt oder so, oder ob ich das sozusagen nur konsumiere. Das war ja vor kurzem gerade diese Diskussion mit dem KI-generierten Artikel in der Welt. war ja so ein ganz typisches Beispiel, was da so hochgekommen ist, der sehr kontrovers diskutiert wurde. Die einen haben gesagt, es ist ein tolles Ergebnis und die anderen haben gesagt, naja, aber dafür möchte ich ja nicht bezahlen, sage ich mal jetzt ganz simpel.
Total. Ja. Also es, Ich glaube, um die geistige Nahrung nochmal als Metapher weiterzuführen, es hat auf beiden Ebenen, also wenn ich Medien konsumiere, dann gibt es einfach künstlich hergestellte Lebensmittel. Die sind auch okay, würde ich sagen. Also das ist halt sozusagen industriell hergestellt und das sind dann halt KI-generierte Texte. Die können auch ihren Wert haben. Fast Food hat vielleicht auch seinen Wert. Ich glaube, dass wir ein gesundes Medienmenü brauchen und dass wir Menschen dazu schulen müssen, bei uns selber angefangen, ein gesundes Medienmenü zu konsumieren. Und es kann unter Umständen total sinnvoll sein, zu sagen, ich möchte jetzt gerne wissen, was die beiden in dem Podcast besprochen haben. Ich habe aber nicht die Zeit. Gib mir die Abkürzung. Was sind die drei wichtigsten Punkte? Aber die Geschichte von Podcasting zeigt, dass es offenbar interessant ist, Menschen beim Entwickeln von Gedanken zuzuhören. Und das stimmt mich ein bisschen positiv oder zumindest sehe ich eine Entwicklungslinie, dass darin etwas liegt. Und das ist mein Take, den haben Sie am Anfang schon mal angesprochen. Ich glaube, dass wir über Aufmerksamkeit reden müssen. Menschliche Aufmerksamkeit ist nicht vermehrbar. Die ist sozusagen, wir haben alle 24 Stunden. Und es gibt ein wahnsinnig schönes Zitat aus den 70er Jahren, wo jemand Informationsüberfluss mit Aufmerksamkeitsarmut kontrastiert hat. In den 70er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Also das war vor allem. Und damals galt aber schon, Informationsüberfluss führt zu Aufmerksamkeitsarmut. Und das Wertvollste, was wir haben, ist, dass wir uns Aufmerksamkeit schenken können. Und da ist das Deutsche als Sprache auch sehr im guten Sinne verräterisch. Wir schenken uns die. Und da steckt, glaube ich, ein Wert drin. Ich lese in den Statistiken, dass Menschen Sprachmodelle benutzen zu Therapiezwecken, lese ich vor allen Dingen die Suche nach Aufmerksamkeit, die Suche danach gesehen zu werden. Und da gibt es jetzt eben mit diesen Sprachmodellen ein Ersatz, der aber, glaube ich, langfristig das nicht schaffen wird, sondern der spielt nur was vor. Am Ende wird das wirkliche Zuhören ein ganz entscheidender Faktor sein für unsere menschliche Zusammenkommen. Und am Ende auch für Kommunikation. Und Kommunikation besteht eben nicht nur darin, dass ich die ganze Zeit rede, sondern dass ich irgendwann auch Ihnen zuhöre. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, gerade als Medien lernen.
Das ist eine spannende Überlegung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Zuhören. Aber vielleicht haben wir durch die viele Nutzung von KI kriegen wir relativ schnell Antworten. Also wir haben ein Problem, wir kriegen eine Antwort und wir werden dadurch aber vielleicht nicht mehr mit anderen Perspektiven konfrontiert. Also das typische Beispiel ist die Zeitung. Wenn ich die früher gekauft habe, die Zeitung, habe ich Artikel gelesen, die hatte mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber ich habe reingeguckt und habe meinen Horizont unheimlich erweitert. Ne? Heute, wenn ich eine Frage stelle, kriege ich die Antwort und da muss ich mich dazu zwingen. Gib mir vielleicht andere Perspektiven noch oder so, aber da sehe ich so ein bisschen Gefahr. Ja.
Vor allem, weil ich vergleiche das Sprachmodell da gerne mit einem Spiegel. Das Sprachmodell gibt einem ja immer das Gefühl, dass man ja total richtig liegt. Also es kommt ja immer dieses Feedback, ja, das ist eine sehr gute Frage, Mario, da möchte ich dich da. Genau, so. Also das ist ja so fast schon ein Running Gag. Der Franz Himsel, mein Co-Autor, hat in dem Buch auch ein total interessantes zweites Kapitel. Er nennt es die sokratische Maschine. Ja. Ich finde es super interessant, weil sein Aspekt ist, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir die Maschine bitten, uns genau herauszufordern? Also zu sagen, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin Atomkraftbefürworter und ich möchte jetzt meine Meinung ändern. Bitte hilf mir dabei. Also trainiere meinen Meinungsmuskel und die Maschine gibt mir die drei relevantesten sachlichen Argumente. Und ich finde, darin steckt eine super interessante Entwicklungslinie für politische Meinungsäußerung, weil wir Politik und Meinung bisher immer öffentlich verhandelt haben. Also ich hatte eine Meinung, Sie haben die gesehen und das hat auf mich zurückgespiegelt. Mhm. Wenn ich das jetzt aber im Privaten mit so einer Maschine aushandeln kann, dann sehen Leute ja gar nicht, was meine Meinung ist. Ich kann mir also eine vielleicht auch sozial erstmal nicht ganz so angemessene Meinung nochmal neu trainieren und testen lassen. Und da gibt es total interessante Studien, da habe ich jetzt letztens einen Text drüber gelesen, wie in Amerika durch den Bias, den die Sprachmodelle haben, Republikaner zu demokratischen Ansichten und umgekehrt geleitet werden. Und wenn man sich das transparent vorstellt, dann könnte das tatsächlich sowas wie ein Fitnessstudio für die Demokratie werden, dass Leute da drin ihre Meinungen trainieren und sagen, ich bin total überzeugt von XY und dann trainiert mich die Maschine, meine Perspektive zu öffnen und andere Meinungen zuzulassen, ohne dass ich dadurch einen sozialen Abstieg eingehen muss oder dass ich sozusagen vor meinen Freunden sagen muss, ja, der hat jetzt da diese komische Meinung. Und vielleicht kann das zu einer positiven Wendung von so festgefahrenen politischen Diskursen führen.
Diese sokratische Maschine fand ich echt eine geniale Idee, ja, weil das wirklich sozusagen eine Möglichkeit eröffnet hat, kritisch drüber nachzudenken und eben nicht nur dieses Bestätigung zu bekommen oder so tolle Frage und so weiter, sondern wirklich mal auch zu argumentieren und sich selber zu trainieren und wenn man dann in die Öffentlichkeit geht, dann schon ein paar Argumente zu haben oder zu wissen, auf welche Argumente man reagiert. Und da kommt wieder dieses Zuhören, was Sie gerade gesagt hatten. die Maschine hört zu und gibt gute Argumente. Das fand ich ziemlich gut, ja.
Und am Ende ist es ein bisschen wie Wissenschaft, glaube ich, immer funktioniert, oder? Also Sie haben, man hat ja eine
funktionieren
These.
Funktionieren sollte, genau.
Und genau, funktionieren sollte. Und dann gibt es sozusagen, so wie Karl Popper mal gesagt hat, dass wir immer nur so lange Recht haben, wie wir nicht das Gegenteil bewiesen haben. Und das finde ich, vielleicht kann uns die Maschine dabei helfen, uns da wieder dran zu erinnern. Also das fände ich jedenfalls eine schöne Perspektive, wie man das Instrument einsetzen kann.
Ich glaube, da steckt auch viel drin, dass es wichtig ist, ist ja nicht die Maschine an sich, die irgendwas macht, sondern erstens, womit fütter ich die? Also was gebe ich für Inhalte rein? Und zweitens, wie gehe ich mit der um? Also was will ich von der haben? Und das haben Sie auch, Sie oder Herr Himsel, sehr gut beschrieben, dass das eben genau der Punkt ist, ich muss mir Gedanken machen, wie ich die nutze. So wie ich früher, weiß ich nicht, PowerPoint irgendwie erstmal lernen musste, um das zu nutzen, um nicht so Schrott rauszubekommen, muss ich das da genauso nutzen. Und so ein bisschen ein Aspekt bei dieser Nutzung ist ja, und das muss man sich bewusst machen, die versucht ja immer, oder KI versucht ja, sozusagen einen zu pleasen, zu entgegenzukommen, und ist ein bisschen so Mittelmaß, was darüber kommt.
Ja.
Was wenn man es positiv betrachtet, führt es dazu, dass sozusagen das niedrige, also das Niveau insgesamt ein bisschen gesteigert wird aufs Mittelmaß, aber auch die Gefahr drin besteht, dass so besonders gute Leistungen eher wieder gedrückt werden aufs Mittelmaß. Was denken Sie, also wie kann man da rangehen, das zu vermeiden, dass alles aufs Mittelmaß runter reduziert wird?
Ich glaube, das liegt in der reflektierten Nutzung. Also am Ende sind diese Sprachmodelle ja Erwartbarkeitsrechner. Also die errechnen, die können ja nicht in dem Sinne semantisch Sinn erkennen, wie wir das tun, sondern die errechnen ja aus allem, was sie gelernt haben, was ist das sozusagen erwartbarste nächste Wort? Und daraus ergibt sich dann ein für uns erkennbarer Sinn. Und das ist genau, wie Sie es gesagt haben, natürlich irgendeine Form von Durchschnitt. Und ich habe letztens einen Musiker gehört, der gesagt hat, er möchte eben genau das Gegenteil tun. Wenn er Musikstücke macht, dann macht er das, was gerade am wenigsten erwartbar ist, um das sozusagen herauszufordern oder auf den Kopf zu stellen. Und da sind wir wieder bei dem bei der Kreativitätsmaschine, weil Kreativität ja eigentlich sich genau dadurch auszeichnet, dass jemand etwas tut, was komplett nicht erwartbar ist, was komplett gegen den Strich gebürstet ist. Natürlich kann man auch das wieder errechnen und ein Muster dann daraus finden, aber immer in dem Moment, bevor die KI das lernen kann, steckt, glaube ich, der Zauber von menschlicher Kreativität, von menschlichen Einfällen, von Zufälligkeiten, die man zulassen muss. Ich glaube, dass uns die viel häufiger begegnen, die kann man aber ja nicht erzwingen. Also wir können uns ja jetzt nicht einen Zufall planen. Das ist ja so ein klassisches Paradox, wie man auch mit einer Hand nicht klatschen kann. Deswegen muss man da, glaube ich, offen sein. Und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade schon mal hatten, sozusagen die Perspektive so offen zu halten, dass man das dann erkennt, wenn so ein Zufall passiert. Und das, da bin ich mir aber sicher, also wir erkennen ja gerade schon einen gewissen Backlash in der Bewertung von KI-Instrumenten. Also als wir das Buch geschrieben haben, gab es so einen totalen Hype und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gelassen damit umgehen. Und uns war aber schon klar, dass dahinter wahrscheinlich eine negative Bewertungswelle kommen wird. Und auch da wollen wir jetzt sozusagen mit einer Gelassenheit reingehen. Und das heißt aber, dass wir die Stärke der menschlichen Perspektive in beiden Richtungen, also sowohl in der Begeisterung als auch in der Ablehnung, die Stärke der menschlichen Perspektive betonen. Und die liegt darin, dass wir unsinnige Dinge tun. Und die sind manchmal richtig toll. Und das muss man vielleicht als ein Ergebnis auch festhalten, dass in unserem Unsinn was Tolles stecken kann.
Was Tolles drin steckt. Das ist gut. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, ich glaube, dass dass ich einen großen Unterschied mache, ob ich die KI mit Informationen füttere, die ich für wichtig erachte und die ich für mich, ich sag mal, zusammenfassen lasse, oder ob ich sage, schreib mir irgendwas zu einem Thema, genau, und zieh es einfach aus dem Netz. Das ging mir auch so ein bisschen bei dieser Diskussion um die Reden, geschriebenen Reden, so ein bisschen unter. Also da ist ja nicht KI an sich, sondern womit habe ich die gefüttert? Und genau. Sicherlich besteht da oftmals die Gefahr, und das hatte ich vor kurzem, irgendwie gab es ein Interview mit dem Philosophen Rüdiger Safransky, der hat KI mit einem Vampir verglichen. Das fand ich irgendwie ein tolles Bild. Der hat gesagt, das ist ja eigentlich ein toter Mechanismus, der sich vom lebendigen Geist der Vergangenheit ernährt, so hat er das gesagt, weil die sozusagen zugreift auf, was schon mal geschrieben wurde, was schon mal publiziert wurde und was Menschen erdacht haben. Das funktioniert aktuell sicherlich noch ganz gut, wenn aber immer mehr Content generiert wird, der gar nicht mehr von Menschen ist, sondern von einer KI generiert wird, greift die KI in Zukunft auch auf diesen Totengeist zurück. Und er hat dann so schön gesagt, da wird werden die Wege für echtes neues Leben dadurch verstopft werden. Sehen Sie das auch so pessimistisch oder was ist die optimistische Antwort?
Ich habe einen optimistischen Zugang darauf. Ich finde die Beobachtung total gut und ich glaube, dass das eine wichtige Reflexionsebene ist. Ich glaube, dass Kreativität aber eigentlich schon immer die Rekombination von Bestehendem war. Und also das stimmt auch, sozusagen, es gibt dieses biblische Zitat, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wir schieben es nur neu zusammen. Und da gibt es, glaube ich, noch unfassbar viele Möglichkeiten. Und vielleicht kann sogar ein KI-generierter, lebloser oder seelenloser Inhalt am Ende mit einer anderen Kombination wieder was Neues schaffen. Das ist für mich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die ich in dem Umgang mit KI habe, dass ich mein bisheriges Wissen nicht zur Wahrheit erheben will, sondern nur zu einer sozusagen sporadischen Gewissheit. Also ich hätte mir eben niemals vorstellen können, dass eine Maschine ironisch Inhalt produzieren kann. Mhm. Also weil ich einfach gedacht habe, es geht nicht. Und genauso kann ich mir heute nicht vorstellen, dass das, was Safransky sagt, dass wir sozusagen in diesem seelenlosen Vampir-Inhalt irgendwann mal eine Seele erkennen. Aber vielleicht kann das entstehen, und das meinte ich mit Offenheit, dass man sozusagen den Blick sich nicht versperrt mit seinen eigenen blinden Flecken, weil man denkt, das kann ja nicht sein, so, sondern diese Möglichkeiten zu sehen. Und ich sehe zum Beispiel auch die Chancen, und darüber schreiben wir in dem Buch auch, dass KI uns Probleme löst, die wir heute für unlösbar halten. Also dass wir durch Effizienzgewinne, dass wir medizinisch durch sozusagen Früherkennung Sachen lösen können, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und diese Bereitschaft für eine bessere Welt auch sozusagen zu erhalten, das ist, glaube ich, eine Form von Medienkompetenz, die ich gerne im Umgang mit KI hätte, dass wir uns nicht selber sagen, dass es nicht geht. Weil wenn wir es nicht glauben, dann ist es auch sehr schwierig, dass es dann tatsächlich eintritt.
Da fand ich ja diesen Vergleich mit Kopernikus ganz gut. Da haben wir geschrieben, dass Kopernikus eigentlich kaum neue Daten, sicherlich hat er ein bisschen was gesammelt, aber eigentlich auf alte Daten zugegriffen hat und die neu interpretiert hat. Und das fand ich so ein gutes Beispiel. Und ich glaube, da steckt auch in der Medizin viel drin. Wir werden von Daten überrannt. Und die neu zu interpretieren, da hilft KI sicherlich. Man muss ein gewisses Konzept dahinter haben. Also das ist nicht alles einfach nur reinkippen und dann kommt irgendwas raus. Aber da kann man auch überrascht werden. Das finde ich, da sehe ich auch eine große Chance drin, sozusagen wirklich als Tool das zu nutzen. Ja.
Ich finde, die Metapher, die ich gerne benutze, ist die einer Brille. Also dass man sozusagen mit einer, wenn man kurzsichtig ist, schärfer sehen kann. Also es verändert nicht die Welt, aber wenn ich sozusagen kurzsichtig bin, kann ich auf eine Distanz schriftlich erkennen. Und wenn ich jetzt die KI wie eine Brille benutzen kann, dann kann ich vielleicht etwas sehen, was weiter weg ist. Und da hoffe ich drauf, dass wir sozusagen Erkenntnisse durch so eine Mechanik bekommen. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ich bin kein Historiker, aber ich habe nachgelesen, dass Goethe zum Beispiel sehr kurzsichtig gewesen sei. Und in der Zeit von Goethe gab es aber eine große Diskussion, ob das Benutzen einer Brille überhaupt authentisch ist, weil man ja sozusagen ein technisches Hilfsmittel benutzt. Und das finde ich ganz interessant, weil wir sind wieder in so einer Diskussion, was eigentlich authentisch ist, also im Sinne von echt und künstlich und so. Und heute würde natürlich niemand mehr sagen, jetzt tragen wir beide für die Podcast-Hörerinnen nicht sichtbar, wir tragen beide eine Brille und wir sehen uns ja trotzdem und das auch noch vermittelt über eine Videoschalte. Ja. Wir würden ja heute nicht mehr über die Brille reden, weil die einfach ein selbstverständliches Werkzeug ist, das uns hilft. Und ich habe die Hoffnung, dass wir KI so zu einem Werkzeug machen können, das uns einfach bessere Perspektiven eröffnet oder Erkenntnisse, die wir vorher so nicht genau sehen konnten, weil wir nicht scharf stellen konnten, als Metapher.
Das ist eine gute Metapher. Sie, in Ihrem Metier ist ja Schreiben das A und O, also sozusagen Texte schreiben und so weiter. Und ich glaube, da wird KI auch sehr viel genutzt heutzutage, Texte schreiben, E-Mails beantworten oder so. Ja. Was ich schon wieder eine Unart empfinde, aber ist eine andere Sache, das ist persönliche Sache.
Absolut. Also ich finde es auch, bei E-Mails ist es natürlich eine Frage der Höflichkeit, weil am Ende ist es so, als würde ich meinen Anrufbeantworter mit Ihnen reden lassen. Und es ist, total. Ja.
Das habe ich auch. Ich hatte auch einen KI-Spezialisten, den hatte ich geschrieben, und da war dann die Antwort, wo ich mir 100% sicher war, das war so ein KI generiert, so freundlich und so aufmerksam. Das, gut, aber ist eine andere Sache. Aber Sie haben es auch beschrieben, dass für Texte schreiben kann man gut KI nutzen, aber eigentlich ist Text schreiben oder was zu schreiben, ist ja auch, dass man sein Denken sortiert und daran arbeitet und es ausformuliert und es hilft beim Denken. Und wenn man jetzt diese Abkürzung wieder nimmt, um bei diesem Puzzle-Beispiel zu bleiben, diese Abkürzung zu nehmen, dieses Ergebnis nur haben möchte, verliert man ja auch viel diesen Denkprozess und so. Wie gesagt, für Erfahrene ist es vielleicht ganz sinnvoll, hilft es stückweise. Aber wie sehen Sie die Gefahr da drin, dass wie für Anfänger?
Total. Ich glaube, dass wir üben müssen zu schreiben, wo es nicht ums Ergebnis geht. Also es gibt so eine schöne Idee, schreib ein Gedicht und wirf es danach weg, weil das Schreiben des Gedichts etwas mit dir macht. Und ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel mehr mit umgehen müssen, dass wir sozusagen das Schreiben nicht als Ergebnisproduktion, sondern als Hilfe zum Denken verstehen. Mhm. Auch da habe ich einen eher positiv gewandten Aspekt, der mich sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Sprechdenken. Ich bin gewohnt, dass ich meine Gedanken, ich kann tatsächlich 10 Finger tippen an der Tastatur, dass ich meine Gedanken sozusagen verschriftliche in der Form. Ich benutze jetzt seit einer Weile so ein Tool, mit dem man so diktieren kann, was übrigens eine alte Technik ist. Früher war das sozusagen Statusausdruck, dass man diktieren durfte, so als Lehrstuhlinhaber, und dann musste es eine Sekretärin meist abtippen. Heute ist das sozusagen ja eine technische Lösung. Man kann ja einfach in das Gerät reinsprechen. Mhm. Und es entsteht dabei eine ganz interessante neue Form des Denkens, weil wenn ich tippe, habe ich mir das irgendwie selber schon zurechtgelegt, weil ich schon weiß, wie das funktioniert. Und ich finde, meine Texte sind anders, wenn ich sie spreche und sie dann nochmal durchlese. In der negativen Variante ist es so ein Sprachnachrichtenphänomen, dass Leute nicht zum Punkt kommen. Aber es gibt diesen schönen Moment, die allmähliche Verfestigung der Gedanken beim Sprechen, heißt es, glaube ich, dass man sozusagen, ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes sage, und ich überrasche mich selber und ich komme damit auf neue Ideen. Und das finde ich eine total interessante Form von Text produzieren, schreiben in dem Sinne, aber halt mit einem anderen Eingabeinstrument, in dem ich meine Stimme dafür benutzen kann. Und das ist ein neues Level. Das war früher echt schwierig. Und das, ich fände es super interessant, wenn das mal in der Grundschule unterrichtet würde. Also nicht nur Handschrift, sondern wie benutzt du deine Stimme, um Gedanken festzuhalten oder Gedanken zu entwickeln? Das Festhalten ist vielleicht ein Nebeneffekt. Es geht erstmal ums Entwickeln der Gedanken.
Ja, das ist spannend. Ich hatte einmal das, ich schreibe auch viel so Artikel und so weiter, und habe mal einen Zusammenfall oder so einen Abschiedsartikel geschrieben, so wo ich oder ein bisschen in die Zukunft geguckt habe, und da habe ich lange dran gesessen und gearbeitet und so weiter, und ich fand ihn ganz gelungen, ist dann veröffentlicht worden, und dann kam eine Kollegin und meinte, der ist so gut, hast du den mit KI gemacht? Und das hat mich echt getroffen, weil witzigerweise habe ich den in einem nachdem ich den geschrieben hatte, habe ich den mal in KI eingegeben, und die hat mir Vorschläge gemacht, und die fand ich so mittelmäßig, also so Mainstream-mäßig, dass ich davon überhaupt nichts übernommen habe. Ja. Aber die war so beeindruckt und meinte, hast du den mit KI geschrieben? Also was mich so einerseits gefreut hat, aber andererseits so ein bisschen getroffen hat, was da so für Gedanken abgehen da.
Es ist irgendwie ein bisschen vergiftetes Argument, weil da drin ja auch steckt, so gut kannst du gar nicht selber geschrieben haben. Ne? Das ist,
ja, genau. Das hatte mich ja. Also Sie haben kurz auf die Schule sozusagen abgezielt. Da ist ja auch so ein bisschen die Frage, was kann KI, wie wird es in Zukunft die Lehre aussehen? Sie hatten schon gesagt, also wir müssen in der Lehre wahrscheinlich oder in der Schule ein bisschen die Fähigkeiten trainieren. Aber wie sehen Sie die Chancen? Wird irgendwann KI sozusagen die Lehre ablösen oder unterstützen können oder so?
Ich glaube, dass sie auf jeden Fall eine super Unterstützung ist und dass der Beruf der Lehrerin und des Lehrers sich verändert. Also der Beruf wird nicht abgelöst, sondern es werden einzelne Bestandteile des Berufs sich entscheidend verändern. Ich glaube, man kann mit KI viel individueller auf Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen. Gleichzeitig kann eine KI eben keine Aufmerksamkeit transportieren. Aber zum Beispiel abprüfen oder Fragen stellen und dann sozusagen kontrollieren. Also ich glaube, dass wir auch da menschliche Aufmerksamkeit als das Besondere in den Mittelpunkt stellen. Und dass wir auch da vom Ergebnis zum Erlebnis kommen, also zu dem Prozess, der eine Rolle spielt. Das stellen wir gerade fest, wie stark Schule auf dieses Ergebnisabfragen ausgerichtet ist. Also Noten werden ja immer für produzierten Text gegeben. Und dieser produzierte Text, der kann halt heute anders produziert werden. Ja, ja. Und ich glaube, dass das eine total spannende Veränderung in Schulen nach sich zieht, weil man eben nicht mehr das Ergebnis überprüft, sondern tatsächlich
den Prozess, ja.
Und darin finde ich, also da kann man an Schule sehen, wie ich glaube, wie auch Medien sich verändern werden, weil sie den Prozess stärker in den Mittelpunkt stellen, um ihre Leistung herauszustellen. Das ist aber eine total interessante Frage von Selbstwahrnehmung und Autorität von Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben gerade über Medien und Medizin schon gesprochen. Wenn ich vorher sozialisiert bin als Lehrerin oder Lehrer mit der Wahrnehmung, ich bin der Schlauste im Raum, und dann kommen da Schülerinnen und Schüler, die haben auf einmal technisches Gerät da und können diesen Wissensvorsprung nicht nur aufholen, sondern überspringen, dann muss ich Autorität anders begründen. Das Lustige ist, dass wir das alles so ähnlich schon mal in den Nullerjahren erlebt haben. Da kam nämlich das Internet auf und da hieß es, naja, wenn die Schülerinnen und Schüler während der Prüfung und so weiter, also das heißt, so ganz neu ist es auch nicht. Aber es ist eine ähnliche Herausforderung, glaube ich, wie wir sie in anderen Bereichen auch haben, wo wir, und das kann man, glaube ich, insgesamt sagen, Autorität neu begründen müssen.
Ich erinnere mich dran, ich habe zu meiner Jugend einen Taschenrechner geschenkt bekommen, was der große, große Durchbruch war und den durfte man nicht verwenden. Ja. Und mein Onkel erzählte mir, wie er einen Rechenstab geschenkt bekommen hat zur Jugendweihe und den dann verwenden durfte. Ja. Also das ist so ein bisschen, über die Generation kann man das so sehen, wie sich das entwickelt. Das ist
mir
spannend,
wurde eine kleine Anekdote von meinem Mathelehrer damals gesagt, ich solle alles im Kopf rechnen, weil ich hätte ja nie immer einen Taschenrechner dabei. Wenn der gewusst hätte, dass ich mit diesem Gerät hier immer einen Taschenrechner habe. Ja.
Aber es macht ein gewisses Training. Es ist wieder wie absolut mit der Muskulatur. Ich bin heute noch relativ gut im Kopfrechnen, weil wir in der Klinik viel mit dem Kopf, also sozusagen ausrechnen mussten. Ja. Und das macht heute alles die digitale Krankenakte. Das ist so eine Frage des Trainings. Und das ist spannend, wie mit diesem Selbstbild der Lehrer. Wir haben so eine ähnliche Episode durch in der Neonatologie. Früher war die Pflege, war dafür zuständig, das Kind zu wickeln und alles Mögliche und zu versorgen und so die Frühgeborenen. Und die haben sich dadurch definiert. Und heute ist es mehr, dass die Eltern es machen sollen, damit die frühzeitig rankommen können und so weiter. Und es war auch so ein Kulturcrash gewesen, wo man dann der Pflege sozusagen zeigen musste, dass jetzt eher das Edukative im Mittelpunkt steht. Also, dass sie eine gute Pflege ist, wenn die Eltern das sozusagen angeleitet bekommen und die Eltern es machen können. Aber das war wirklich diese Psychologie, die dahinter steckt, ist bei den Lehrern wahrscheinlich ähnlich, wo man einfach sagen muss, das ist was anderes als dieses Abfragen, sondern du musst heute dieses Vermitteln können. Ja.
Das ist eine super Parallele, finde ich. Das ist, also das passt das ziemlich genau. Und es steckt da drin ja auch was total Positives, nämlich das Empowerment der anderen. Also, dass wenn die Pflege mir das als werdenden Vater beibringt, dann, also mir eröffnet sich dadurch ein neuer Möglichkeitsraum. Und das ist ja auch was total Tolles dann für die Pflege, aber auch natürlich für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie Menschen empowern können. Also, finde ich super. Das ist eine sehr, sehr gute Parallele. Sehr spannend.
Wir sind schon fast am Ende. Ein Thema wollte ich ganz kurz ansprechen, Halluzination. Ist ja immer so das große Thema, KI und Halluzination, wie wahr ist das und so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich das wirklich immer, also ob man das unter diesem einen Begriff Halluzination wirklich abdecken sollte, weil beim Menschen weiß man, entweder lügt er, wenn er weiß, die Wahrheit ist eine andere, erzählt er eine Lüge, oder erzählt, wie es so schön geschrieben, Bullshit, wenn er nicht weiß, was er redet und irgendwas erzählen möchte. Und bei KI ist es ja eher so ein bisschen, es möchte immer eine Antwort geben, oder sie, er oder es möchte eine Antwort geben und gibt sozusagen die wahrscheinlichste Antwort. Und damit ist es ja nicht unbedingt eine Lüge, aber eigentlich auch nicht eine richtige Halluzination, sondern das sagt ja irgendwas, was irgendwo gefunden wurde als mögliche Antwort. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht immer ganz, ganz hoch, dass es die richtige Antwort ist. Wie sollte man damit umgehen in Zukunft? Oder wie kann man damit umgehen?
Ich finde diesen Comic dafür am besten, den ich unlängst gesehen habe. Vielleicht kennen Sie den auch. Da fragt jemand ein Sprachmodell, ob dieser Pilz, den er gefunden hat im Wald, ob der eigentlich giftig sei oder nicht. Okay. Und dann antwortet die KI, nee, den kannst du schon essen. Und dann ist er aber dennoch giftig. Mhm. Und das ist halt so geht halt, Sprachmodelle sind halt so, dass sie sagen, ah ja, habe ich mich vertan, tut mir leid, iss ihn lieber nicht. Also ich illustriere das immer, wenn ich vor Schulklassen stehe, zu sagen, bei Sachen, die dir wirklich wichtig sind, solltest du nicht darauf vertrauen, dass das Sprachmodell das weiß. Wie zum Beispiel, soll ich einen giftigen Pilz essen? Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist das beste Restaurant in einer Stadt? Vielleicht nicht so lebensbedrohlich wie das mit dem Pilz, aber wenn es mir wichtig ist, dann sollte ich eine zweite Meinung einholen. Dann sollte ich eine andere Perspektive oder eine wirklich verlässliche Quelle nehmen. Und da finde ich, sind einfach die Antworten, die Sprachmodelle geben, einfach manchmal zu scheinbar gut, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben. Es will halt immer gefallen. Und manche Antworten sind halt deswegen gut, weil sie eben nicht gefallen, weil sie eben, da kann man wieder eine Parallele zur Medizin ziehen. Wenn der mich behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin mir immer nur sagt, ja, Sie machen alles richtig, Herr von Gehlen, ich aber, keine Ahnung, die oder die Probleme habe, also dann ist die bessere Antwort, dass der Mediziner, die Medizinerin mir sagt, Herr von Gehlen, Sie müssen jetzt aufhören, das und das zu konsumieren oder Sie müssen jetzt mehr schlafen oder dieses Medikament nehmen und nicht immer sagen, nö, du machst schon alles richtig. Das ist sozusagen, das ist die vermeintlich nettere Antwort, aber die richtige, bessere ist halt auch manchmal das, was anstrengend ist. Und da schließt sich vielleicht der Kreis zu unserem Gespräch, dass wir als Menschen die Bereitschaft erhalten, das Anstrengende zu tun. Weil in der Anstrengung manchmal im Sinne von Muskelaufbau, im Sinne von Lernen, Lernprozess, das ist halt manchmal anstrengend, wir dann besser werden, wenn wir auch ein bisschen über unsere Grenze hinausgehen und nicht nur von einer Maschine im bequemsten Bereich gehalten werden. So muss man, glaube ich, mit den Halluzinationen auch umgehen, dass man erkennt, dass diese Maschine einem einfach immer das sozusagen so bequem wie möglich machen will. Und das halt manchmal einfach knallfalsch.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Damit kommen wir eigentlich zu meiner letzten Frage, nochmal in diesem Spannungsbogen zwischen menschlichen und künstlichen Intelligenz oder Vorgehen. Der Mensch ist ja inkonsequent. Der hat Intuition, hat ein Bauchgefühl, die Fähigkeit zum Abschweifen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Und so ein dynamisches Selbstbild. Genau. Und so ein dynamisches Selbstbild. Also das heißt, wir wissen, dass wir etwas noch nicht können und das noch lernen wollen. Sehen Sie noch andere Stärken des Menschen gegenüber dieser eher statischen KI?
Ich glaube, den Unsinn, den wir heute rausgearbeitet haben, den hat der Mensch auch. Also die Fähigkeit, sich selber zu überraschen, andere zu überraschen, unsinnig zu sein. Witze basieren darauf, dass man tatsächlich etwas tut, was genau gegen die Erwartungen geht und so. Und der Mensch kann eben seine Aufmerksamkeit verschenken. So, das ist, glaube ich, so. Und das geht in allen Sachen, die dann einen höheren Wert haben. Vertrauen, Liebe, Freundschaft. Die entstehen, wenn ich sie jemandem anderen schenke und dann bekomme ich sie wieder zurück. Und das zeichnet uns als Menschen, glaube ich, aus. Insofern würde ich am Ende einen Strich drunter machen und sagen, dass diese Form von menschlichem Austausch am Ende hoffentlich dadurch gestärkt werden, dass die Maschine uns zeigt, was sie sozusagen auch kann Und wir uns dann wieder daran erinnern, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist auch, uns als Menschen zu sehen. Also gegenseitig. Das würde ganz viele politische Debatten zumindest abschwächen, wenn wir anerkennen, dass der andere, der so dumm ist und der nicht einsehen will, dass ich recht habe, dass der trotzdem Mensch ist. Es würde ganz viel an Zoff, an Streit abschwächen. Nicht lösen, aber wir würden menschlicher miteinander umgehen. Und das, wenn das KI am Ende uns beibringen würde, dann wäre, glaube ich, echt viel erreicht.
Super. Herr von Gehn, ich frage zum Abschluss immer so meinen Gast, was er sozusagen der Jungen, wir haben viele junge Hörer und Hörerinnen, so mitgeben möchte für die berufliche oder persönliche Entwicklung. Meistens sind es Mediziner, die hier sind, ja, aber auch aus Ihrer Perspektive. Was ist Ihr Tipp so für die junge Generation?
Mein Tipp ist, lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht könnt. Wir sind gerade in so einer Phase, wo wir sind eine sehr alte und alternde Gesellschaft und das ist per se super. Das wird immer so negativ dargestellt. Es ist ja toll, die Lebenserwartung steigt. Wir haben eine tolle alternde Gesellschaft, aber die führt dazu, dass wir auch in der Perspektive manchmal das verlernen, was wir heute mehrfach angesprochen haben, nämlich die Offenheit für Neues, die Offenheit, neue Perspektiven zu sehen. Und das überträgt sich dann oft auf die nächste Generation, dass wir denen erzählen, das ist alles so schlimm wie noch nie. Wir haben so viele Krisen wie noch nie. Und wir haben viele Krisen. Aber jede Generation wieder nimmt die eigene Gegenwart als besonders schlimm wahr. Also die 70er Jahre mit eskalierenden Aufrüstungen, die waren nicht einfacher. Ja? Ja. Im Westen hatten wir Tempolimits und Sonntagsfahrverbote in der Ölkrise. Und deswegen möchte ich den jungen Leuten sagen, lasst euch von diesem Krisengerede nicht zu viel einreden und lasst uns gemeinsam Wege finden, wie wir die Jungen empowern, dass sie am Ende ja die Probleme lösen müssen, die wir ihnen übergeben. So, und das heißt auch ein wiederkehrendes Muster. Ich möchte ihnen mehr zutrauen, als wir das gerade gesellschaftlich tun. Allen, die da in welcher Branche auch immer sich jetzt neu versuchen. So. Und da mehr Empowerment reinzulegen, das finde ich eine gute Perspektive.
Super. Ich kann zusammenfassen, Maschine rechnet, Mensch fühlt. KI findet die kürzeste Strecke. Wir als Menschen genießen vielleicht den Umweg. Herr von Gehn, herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Und vielleicht ist die wichtigste Taste an unserem Computer in Zukunft nicht die Enter-Taste, sondern einfach die Pause-Taste, um kurz nachzudenken, wer steuert hier eigentlich wen. Vielen Dank.
Perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu der Frage, KI, wer steuert eigentlich wen? Mit Dirk von Gehen von der Süddeutschen Zeitung. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.